In der Nacht auf den Mittwoch haben sich die US-Präsidentschaftskandidaten Donald Trump und Kamala Harris ihr erstes TV-Duell gegeben. Und die Analysen die fallen so ein bisschen unterschiedlich aus. Vielleicht hängt das auch ein bisschen damit zusammen, welchen eigenen politischen Standpunkt man vertritt. Aber der US-Wahlkampf der geht jetzt ohne Zweifel in die heisse und letzte Runde. Und wir fragen uns heute, welche Argumente beeinflussen die Amerikanerinnen und Amerikaner und wie ticken die sogenannten Swing States? Ihr gehört hinter den Schlagzeilen, der Podcast von CH Media. Mein Name ist Joël Weil und ich bin da mit dem CH Media Chefredakteur, mit dem Patrick Müller. Hoi Patrick.
Hoi Joël.
Du hast ein Zeitchen in den USA gelebt, hast auch von dort aus geschafft und kennst das grosse Land und seine Bürgerinnen und Bürger. Sag mal Patrick, wählen Amerikanerinnen und Amerikaner anders als wir hier in der Schweiz?
Ich habe ein halbes Jahr dort eine Weiterbildung gemacht und habe dort wirklich gewohnt und die Kinder sind dort in die Schule gegangen. Es hat mir so einen Einblick gegeben und seitdem bin ich eigentlich Amerika-süchtig. Ich verfolge alles und lese alles und habe natürlich auch das Duell geschaut. Ja, die ticken schon anders als wir. Sehr anders. Und es ist ein Zwei-Parteien-System und das ist vielleicht das, was es für uns Schweizer und Europäer so faszinierend macht, dass es so total anders ist.
Wo unterscheiden sich dann Amerikanerinnen und Amerikaner in ihrem Wahlverhalten, wenn man es jetzt auf uns bezieht?
Es sind Personenwahlen. Es sind zwei Kandidaten, eigentlich unglaublich, von zwei Parteien. Es hat ja ganz wenige Wahlen gegeben, wo es drei Kandidaten hatten. Und es ist halt die totale Polarisierung, oder? Wenn es bei uns aufgesplittert ist und alleine schon zwischen der SVP und der FDP, obwohl die Überschneidungen haben, grosse kulturelle Unterschiede, dann hast du dort einfach die beiden Parteien. Und das macht die ganze Dynamik völlig anders.
Das ist ja in Amerika, wird das ja ein totaler Teil von der Identität, ob man sich als Republikaner oder als Demokrat sieht. Ist das wirklich so, wie wir damals das Gefühl haben?
Das hat sich ja in den letzten paar Jahren verschärft. Oder die berühmten Gräben, die Polarisierung, auch Studien, die sagen, dass man immer mehr in Bubbles lebt, dass Risse durch ganze Verwandtschaften durchgehen, dass man an gewissen Feiertagen, Thanksgiving, nicht mehr will, die Verwandten besuchen, weil man weiss, die wählen die anderen und man würde ja noch Streit bekommen. Mhm. Also so eine gewisse Segregation, die sich vertieft hat, die hat Trump-Ära ab dem 16. sicher vertieft, aber hat es vorher schon gegeben. Er ist vielleicht eher ein Symptom als die Ursache von diesem Phänomen.
Also du sagst, das ist noch viel stärker geworden, das Identifizieren mit einer politischen Partei.
Das ist seit der Trump-Kandidatur noch mal stärker geworden in seiner Ära. Es ist aber auch in der Biden-Harris-Ära noch mal schärfer geworden. Der Trump hat in dieser Debatte gesagt, dass die Regierung Biden-Harris extrem gespalten hat. Und das ist nicht völlig falsch. Die Hälfte von Amerika, die auf Trumps Seite ist, fühlt sich von dieser Regierung extrem an den Rand drängt, nicht ernst genommen. Also die Spaltung ist wirklich noch mal tiefer geworden.
Und ist sie tiefer geworden, wegen der Personen, die die jeweiligen Parteien vertreten? Oder hat das auch mit dem Weltgeschehen zu tun, dass alles ein bisschen komplizierter wird auf dieser Welt und man sich ein bisschen vielleicht in Sicherheit fühlt, wenn man sein Herz und seinen Verstand einfach in einem Hafen quasi parkieren kann?
Ja, gute Frage. Schwierig zu beantworten. Es sind ganz viele Faktoren, die mitspielen. Natürlich in einer komplexen, schwierigen Welt von neuen Kriegen, von Systemwettbewerb, China, Autoritarismus versus westliche Werte. In einer Zeit, wo künstliche Intelligenz ganz viele Jobs bedroht. In einer Zeit, wo ein Kulturkampf neu aufflammt, wo das Rassenthema immer noch extrem da ist. Ja, ist manchmal so ein ganz einfaches Abbrechen von der Trump ist der Erlöser oder die Harris ist die Erlöserin. Für viele Leute irgendwie der Ausweg.
Natürlich hast du TV-Debatten zwischen Kamala Harris und Donald Trump geschaut.
Ich kann nicht anders können, Joel. Ich bin zu früh verwacht und habe gerade schauen. Ja.
Wie hast du das empfunden?
Spannend. Also, ich meine, wir können das aus einer beobachtenden Perspektive anschauen, entspannt anschauen. Vielleicht, wenn ich jetzt in Amerika wohnen würde, hätte ich vielleicht eine andere Antwort gegeben. Es ist natürlich absolut grossartige Unterhaltung. Es war ein höchstes Niveau gewesen, in dem Sinn, dass beide, finde ich, ein Playbook hatten, ein Drehbuch hatten, wo sie, der Trump mehr als sie, zum Teil abgewichen sind davon. Und das zu beobachten für einen politisch Interessierten ist ein absolutes Highlight. Das ist wie für einen Sportredakteur der WM-Final.
Ich habe das Gefühl, dass so eine TV-Debatte ein bisschen mit der Zeit geht, wenn ich feststelle, es hat mehr Tempo gehabt, habe ich gefunden.
Ja. Also man kann ja auf YouTube auch frühere Debatten schauen und alleine in der Clinton-Ära, also 1992 ist der, glaube ich, gewählt worden, ist das alles verglichen mit jetzt in Zeitlupe gewesen, oder? In Zeitlupe gewesen. Es ist allerdings, muss ich sagen, die Entwicklung, die du andeutest, hat, glaube ich, im 16. den Höhepunkt gehabt. Hillary Clinton gegen Donald Trump ist nochmal wie schneller gewesen und man hat sich dort noch reinreden. Jetzt haben sie das Mikrofon abgestellt. Also es ist so durch die Spielregeln, die ja beide zugestimmt haben, ist es wieder ein bisschen gesitteter gewesen als auch schon.
Es ist aber ein bisschen so, wie wenn man einen alten James Bond schaut und einen modernen.
Guter Vergleich. Und gell, die Debatten haben zwar auch im linearen Fernsehen immer noch enorm viele Zuschauer, 50, 60, 70 Millionen, man wird es dann sehen, aber was nachher passiert, und apropos Tempo, oder hast du die 5-Sekunden-Snippets auf TikTok, auf Instagram, wo irgendein falscher, unpassender Gesichtsausdruck oder eine ungeschickte Äußerung millionenfach geteilt wird, und das ist nochmal die Multiplikation vom Tempo. Sogar, ich habe natürlich immer mit Interesse, und auch gebe ich zu, unjournalistischer Bewunderung im Barack Obama seine Debatte, einfach wegen seiner wahnsinnigen Rhetorik. Sogar damals ist das noch viel weniger gewesen. Man hat gesagt, er ist der erste Facebook-Präsident. Aber dort sind die Videoschnipsel noch nicht derart bedeutend gewesen. Und jetzt bin ich gespannt. Also, und das geistert ja schon um, ein gewisses Lächeln von ihr, wenn er über Migration redet, was es so ein bisschen wie überkommen kann, ich nehme das nicht ernst, wir haben kein Migrationsproblem. Mhm. Oder auch natürlich dort, wo er eigentlich nickt, wo sie sagt, er bist ein verurteilter Straftäter und er hätte dort sicher nicht nicken wollen. Oder hast du immer den Splitscreen gehabt, den ganzen 90 Minuten lang praktisch. Man hat immer gesehen, wie der andere das Gesicht verzieht oder lächelt. Sie hat relativ viel gelächelt, hat sich aber sehr gut im Griff gehabt. Oder? Also das Lächeln hat dann schnell auch als Zynismus überkommen, als nicht ernst nehmen. Das hat sie sehr gut unter Kontrolle gehabt. Und die Snippets, die machen jetzt Meinungen und jede Seite tut natürlich das teilen, was vorteilhaft ist für sie.
Du tust ja genau das ansprechen, was ich schon befürchtet habe, weil wir nehmen jetzt am Mittwochmorgen auf, das heisst gerade den Morgen danach. Es gibt zahlreiche und jede Zeitung hat irgendeine Analyse von dieser Debatte und die Analyse, die fällt ja sehr unterschiedlich auf. Auf der einen Seite sagt man, ja, Kamala Harris sehr stark gewesen, emotional, aber trotzdem gefasst. Auf der anderen Seite liest man auch Donald Trump voll bei sich, stabil. Also es ist schon sehr ambivalent, wie so eine Analyse ausfällt. Ja. Kommt ein bisschen darauf an, wer es schreibt, nehme ich an.
Ja, du siehst natürlich, wenn du, das sind die meisten Journalisten in der Schweiz auch, aber natürlich auch in Amerika, für die Harris sind, dann siehst du natürlich, bist begeistert, oder? Wenn man sich aber, und das mache ich manchmal bewusst, einmal so für 10 Minuten drin versetzt, ich wäre jetzt Trump-Fan, wäre ich wahrscheinlich auch zufrieden, oder? Er hat geliefert, was ich von ihm erwarte. Und da gibt's natürlich noch so die vermeintlich objektive Beurteilung, wo dann irgendwie Rhetorikprofessoren und die sogenannten Pundits, oder? Die Fernsehexperten, die seit 100 Jahren die Debatten schauen und dann vergleichen. Nach vermeintlich objektiven Kriterien hat sie wahrscheinlich besser abgeschnitten, oder? Die Frage ist einfach, wählen denn ja nicht die Pundits, sondern das amerikanische Volk. Aber ich glaube schon, im objektiven Bereich hat sie jetzt rein analytisch ist ihr sehr gut gelungen, ihre Message überzubringen, in bewundert Punkte zu tüpfen, dort, wo er einfach innerlich aufkocht. Und das hat man dann auf dem Splitscreen gesehen, wenn sie sagt an deinen Rallies, und das ist das Wichtigste für ihn, er erlebt von der Energie von den Rallies, von diesen Wahlkampfveranstaltungen in vollen Stadien. Dort geinen die Leute und sie laufen ja frühzeitig aus. Da siehst du ihm an, er dreht durch. Am liebsten würde er jetzt übergehen und sie abhauen, oder? Mhm. Und das ist halt dann nicht souverän. Das Gleiche, wenn sie ihn als Schwächling bezeichnet, als einer, der sich bei diesen mächtigen Männern Putin und Xi, also China-Präsident, einschleimt und eigentlich nur denen ihre Komplimente abholen will, ein Schwächling, dann ist auch ganz brutal vor ihnen, wenn sie sagt, eigentlich bist du nur ein Erbmillionär und kein guter Businessman. Das tüpft ihn total und das kann er nicht überspielen. Also dort hat sie sehr, sehr gut auftreten. Aber was objektive Experten, vermeintlich objektive, vielleicht da sehen, das sieht das Volk vielleicht anders. Sie sagen, ja, das ist einfach unfair, oder? Das ist wieder die Elite, die jetzt irgendwie den Aussenseiter Trump versuchen, fertig zu machen. Auch dass die Moderatoren, die beiden vom Sender ABC, ihn oft korrigiert haben, sie aber nie korrigiert haben, dort dann im Publikum den Eindruck erwecken, das ist nicht ganz fair, einmal mehr ist der Trumps Opfer und das mobilisiert seine Basis.
Die USA besteht ja aus, wie wir es wissen, 50 Bundesstaaten. Davon bezeichnet man 7 als Swing States. Das heisst, das sind Staaten, wo manchmal eher Republikaner wählen, manchmal eher Demokraten. Dort ist es also ein bisschen weniger vorhersehbar, wer gewählt wird. Patrick, du als USA-Kenner, was sind Swing States von der Mentalität für Staaten, wo sie so ambivalent machen in ihrem Wahlverhalten?
Ja, ich muss vielleicht zuerst sagen, was kein Swing State ist. Oder? Es gibt einfach die Staaten, das ist schon zum Vornherein klar, wie sie wählen. Oder? Kalifornien als grösster Bundesstaat, das ist unvorstellbar, dass die je für in den nächsten Jahrzehnten je für einen Republikaner wählen. Also die Stimmen haben der demokratische Bewerber immer auf sicher. Umgekehrt gibt es zum Beispiel Louisiana, wo immer schon republikanisch gewählt hat in den letzten paar Wahlen und wahrscheinlich das auch noch lange in Zukunft wird machen. Also um die gibt es halt keinen grossen Kampf. Also die ganzen Wahlkampfbudgets fließen nicht nach Kalifornien und nach Louisiana, sondern eben in die Swing States, Pennsylvania, Michigan und so weiter. Und dort können ein paar wenige 10'000 Stimmen entscheiden, wo die Stimmen angehen, und das wird das Rennen entscheiden. Und all die Rallies sind praktisch in diesen 7 Staaten. Oder? Dort ist der Kampf, und das ist das bizarre, aus europäischer Sicht völlig unverständliche Wahlsystem. Dort spielt Musik und dort müssen Harris oder Trump das Rennen machen.
Aber was macht denn die Charakteristik von den Swing States? Du hast gesagt Pennsylvania, da kommt noch Nevada dazu, Georgia, Wisconsin, Michigan, North Carolina. Ja. Arizona und eben Wisconsin. Ja. Was ist dort anders, wie zum Beispiel jetzt in Kalifornien?
Ja, gut, also die Küsten sind eben so, wie man sagt, die Stelliten, sie haben das höhere BIP, also Bruttoinlandprodukt, das sind die reicheren, oder? Kalifornien, dann an der Ostküste natürlich New York, Boston, also die Bundesstaaten Massachusetts und so weiter, wo es sehr gut geht. Oft sind die Swing States wirtschaftlich ein bisschen schwieriger, haben zum Teil einen schwierigen Strukturwandel hinter sich. Man kann nicht mal sagen, ob links oder rechts, aber denen geht es ein bisschen schlechter. Hillary Clinton hat ja dann den grossen Fehler gemacht, dass sie von den Deplorables geredet hat, also bei den bedauernswerten Wählern, oder, wo halt dann für den Trump stimmen. Sie hat ja gesagt, 2/3 vom Bruttoinlandprodukt haben im Fall für mich gestimmt. Mhm. Der Trump hat mit 1/3 vom Bruttoinlandprodukt Wahlen gewonnen im 16. Das ist natürlich eine völlig blöde Bemerkung, wenn du nachher eben genau die Leute, wo es nicht so gut geht, wo hoffen auf Wandel. Und ich glaube, vielleicht ist es gemeinsam, die Swing States, die sind eher wechselwillig, die sind in der Regel unzufrieden und wenden Wandel. Und jetzt in dem Fall, im 24, ist eben noch die Frage ganz entscheidend, das finde ich das super spannend an dieser Wahl, was ist jetzt eigentlich Wandel? Ist Wandel, Harris zu wählen? Weil sie ist sehr viel jünger, sie ist eine Frau. Aber sie ist ja eigentlich Teil von der bestehenden Regierung, Biden. Also ist eben gar kein Wandel, ist eine Fortsetzung. Mhm. Oder ist es der Trump zu wählen, da müssen wir nicht gross beschreiben, was der will, oder? Was ist jetzt Wandel? Nur mit diesen Swing States kannst du mit gutem Grund aus Protest und aus Wandellust für den Trump stimmen. Oder aber aus den gleichen Motiven eigentlich für Harris, oder?
Also Swing States, die tun eigentlich opportunistisch wählen und nicht idealistisch, könnte man so sagen.
Ja, vielleicht ist es weniger eine Ideologie oder ein Weltbild, sondern es sind mehr die realen Probleme vom Leben. Also Wirtschaft ist immer ganz wichtig. Jetzt die Economist-Juppie, oder? Bill Clinton. Neben der Wirtschaft schon aber auch noch Wertefragen, Identitätsfragen. Es sind tendenziell eben ein bisschen einfachere Leute, wo dann auch das Thema Religion, Abtreibung ganz, ganz wichtig kann sein. Also die sind ja sehr unterschiedlich, die 7 Staaten, aber das ist das Gemeinsame.
Abtreibung hast du schon als Faktor angesprochen. Welche anderen Faktoren in der aktuellen Präsidentschaftswahl sind die Swing Staters abholen?
Ja, Wirtschaft, Migration, Abtreibung sind wahrscheinlich die wichtigsten Themen. Und Wirtschaft würde ich auch zuvorderst setzen. Ich denke, es ist klar, wo der Trump im 16. gewonnen hat, ist es eindeutig wegen dem gewesen. Von dem versucht er jetzt sehr, er sagt in der Debatte, euch ist es besser gegangen in meiner Ära als jetzt nach 3,5 Jahren Biden. Harris, die Frage ist, teilen die Leute die Analyse, was sicher ihm in die Hände spielt, ist die Inflation, Preissteigerungen, wo er natürlich völlig übertrieben hat und gesagt, ja, zum Teil 60% teurer, also das ist, aber dort halten die Leute ab und sie hat wiederum gesagt, aber er hat uns die Wirtschaft in einem riesen Chaos, in einem Mess hinterlassen, wir haben zuerst müssen aufräumen, oder, und haben das auch sehr gut gemacht. Also Wirtschaft, Arbeitsplätze, Kaufkraft, den Leuten geht es zum Teil nicht so gut, oder, das ist vielleicht nicht an der Küste davon, Fall, aber eben in diesen 7 Swing States. Und darum auch die Themensetzung, orientieren die natürlich an diesen Leuten orientieren, in diesen Swing States.
Und wenn jetzt du eine Analyse wagen würdest, was hast du das Gefühl, Harris oder Trump, wer hat in den Swing States also so ein bisschen bessere Chancen aktuell?
Es gibt Umfragen, die sind zum Teil fragwürdig, weil du hast 600, 700 Befragte oder für irgendwie ganz Wisconsin. Die Umfragen zeigen, dass etwa in der Hälfte der Swing States der Trump leicht vorne liegt, in der anderen Hälfte die Harris. Also darum, jetzt ist die Frage, ändert sich das gross nach dieser Debatte? Ich glaube eher nicht. Findet man nach dieser Debatte einen Swing-State-Wähler, der jetzt plötzlich bisher Trump und jetzt Harris wählt und umgekehrt eher nicht? Die Frage ist, die Parteiunabhängigen, die aber gar nicht so eine grosse Masse sind, wo an switchen die eher, hätte ich jetzt das Gefühl, da hat sie eher punktet, wahrscheinlich, als er. Aber am Schluss ist die Frage, wann er seine Basis in diesen Swing-States kann mobilisieren, weil die total feurig und energiegeladen sind, ist denn das gar nicht so entscheidend, wo die paar Unentschlossenen angehen. Also, es ist halt immer noch ein bisschen langweilig, vielleicht zu sagen, aber das Einzige war, es ist völlig offen, in diesen 7 Swing-States.
Du hast vorhin gesagt, es sind 10'000 Stimmen, die einmal entscheiden. Ja. Und ich finde das gewaltig. Pennsylvania selber hat ja schon über 10 Millionen Einwohner. Mhm. Ich meine, das ist schon krass.
Mhm. Es ist total eng und es wird ja dann auch so sein, dass wir nach dem 5. November nicht gerade ein paar Stunden nachdem das Wahllokal geschlossen haben und auszählt ist, vermeintlich weiss, wer gewonnen hat, sondern es wird wieder ganz knappe Margins geben, ganz, ganz knappe Abstände und das wird tagelang wahrscheinlich auch juristisch, das kennen wir alles, oder übrigens auch schon früher Al Gore, erinnern wir uns, ich glaube im Jahr 2000. Also das ist so eng für so ein riesiges Land, oder beide Kandidaten werden etwa 80 Millionen Stimmen holen, landesweit, das ist so die Zahl, die im Raum steht. Und dann sind es ein paar 10'000 pro Bundesstaat, die es zum Kippen bringen
können. Sandy, ist ja TV-Debatte zwischen US-Präsidentschaftskandidaten, was beim Wahlkampf über Erfolg und Niederlage entscheidet. Aber das andere, Patrick, und das ist ja, ich würde jetzt mal behaupten, mindestens so wichtig sind berühmte Menschen, die die Kandidatinnen und Kandidaten unterstützen. Aktuelles Beispiel Taylor Swift, zum Beispiel die Sängerin. Da haben wir Beyoncé, wir haben Lady Gaga, wir haben Robert De Niro oder wir haben wie jedes Jahr die Hockmasterin Oprah Winfrey, die sich auch eigentlich immer ein bisschen für Demokraten ausspricht. Gib uns doch noch einen schnellen Einblick, Patrick. Warum ist das in Amerika so wichtig, was die Promis machen?
Ja, das ist auch so ein kultureller Unterschied. Wenn wir in der Schweiz Celebrities, Sportler, Kulturschaffende fragen, wer wählt ihr, was für eine Partei wählt ihr, wie stimmen ihr ab, ist das immer sehr, sehr, sehr schwierig. Oder?
Also, du darfst gar nicht daran denken, dass du jemanden nach seinem Wahlverhalten fragst.
Nein, das ist tabu. Und dort kommen jetzt, und das finde ich eigentlich noch schön, es zeigt auch ein bisschen, dass bei aller Polarisierung, es braucht immer ein bisschen Mut rauszukommen, dass das die Leute machen. Ich finde, das ist Teil von einer im positiven Sinn Politshow, die auch hilft, um die Stimmbeteiligung erhöhen. Ich finde, dass wir Schweizer und generell in Europa sind wir so ein bisschen verklemmt, oder? Ich glaube, es heißt, dass Taylor Swift wegen dem weniger Fans wird haben, oder dass der Teil von ihrem Publikum, der sicher nicht klein ist, der für die Republikaner wählt, jetzt nicht mal ihre Konzerte geht. Ich glaube, da kann man sich ein bisschen entspannen. Warum ist das so wichtig? Es ist ein bisschen Tradition. Hollywood war meistens auf der Seite der Demokraten gewesen, überhaupt so der Kulturbereich, der Showbereich, vielleicht ein bisschen mit Ausnahme vom Country Business und so, die sind meistens republikanisch gewesen. Ob es einen Einfluss hat, wie du sagst, ich bin nicht einmal so sicher. Ich bin nicht einmal so sicher, ob jetzt all die Swifties für Kamala Harris gehen stimmen, im Unterschied zu, also hätten sie es anders gemacht, wenn sie die Empfehlung nicht abgeben? Ich weiß es nicht. Wenn wir jetzt sehen, natürlich ist sie die prägende Figur von unserer Zeit, wenn es um Musik geht, um Showbiz geht, aber ich glaube, die Leute sind nicht so simpel gestrickt, dass sie einfach da wie einem Religionsführer folgen. Die haben ihre Meinung und die verzeihen vielleicht auch ihrem Star, wenn er anders denkt als sie selber.
Du sagst also, der Einfluss ist gar nicht so gewaltig, wie wir es vielleicht gerne würden sehen. Weil es wäre ja auch eine schöne Geschichte, wenn es so wäre.
Ja, es ist schwierig zu sagen. Jetzt, und ich kann das jetzt historisch zu wenig beurteilen. Ich kann es nur auf der aktuellen, seit Trump im Geschäft ist, oder? Meinungen bezüglich Trump sind extrem starr. Oder? Er hat mal gesagt, ich habe den Fifth Avenue einen verschiessen und seine Fans bleiben ihm treu. Das ist eine schreckliche Aussage. Aber insofern hat sie einen wahren Kern. Oder? Dann spielt es natürlich auch keine Rolle, ob Taylor Swift für oder gegen ihn ist. Er hat seine Fanbasis, er hat seine Hassbasis. Ich glaube, die Hassbasis ist ein bisschen grösser, aber nicht viel. Darum ist es so spannend. Und da hast du ein paar wirklich ganz wenige noch in der Mitte, die nicht recht wissen, wo ane. Und vielleicht haben für die so Celebrities einen Einfluss. Allerdings, ich glaube wirklich, da dürfen wir die Amerikaner auch nicht unterschätzen. Sie schauen schon auf Problemlösung, oder? Wenn sie etwas, also Kaufkraftthema, Jobsicherheit, vor 4 Jahren das Handling von der Pandemie, und er einfach nicht gut gemacht hat und aus meiner Sicht die Wahl gekostet hat, sie schauen schon noch primär auf diese Sachen. Also es ist nicht einfach so quasi, ich bin jetzt Fan von, also stimme ich gleich.
Bei den nächsten Parlamentswahlen, wenn der Adrian Stern durch die Redaktion läuft. Ich finde, wir holen ihn dann mal hin und sagen, hey Adrian, für wen wählst
du? Ja, so Bekenntniszwang, oder? Das gibt es bei gewissen Sachthemen, aber nicht bei Personal- oder Parteiwahlen.
Danke vielmals, Patrick, für deine Zeit.
Danke dir.
Ihr habt «Hinter den Schlagzeilen» gehört, der Podcast von CH Media. Mehr Folgen von dem Podcast oder ein breiteres Angebot findet ihr unter chmedia.ch/ch. Und wenn ihr den Podcast abonniert auf eurer Podcast-App des Vertrauens, dann verpasst ihr keine Folge mehr, die in Zukunft kommt. Schön, habt ihr zugelassen. Bis zum nächsten Mal.